das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Man kann es Sturm der Entrüstung oder auch einfach Shitstorm nennen. Auf jeden Fall befindet sich CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer mittendrin. Bevor wir im Detail dazu kommen, zeigen wir Ihnen erst einmal, was der Auslöser war, nämlich diese Äußerungen der CDU-Chefin.
Was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von, sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen 2 Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Das wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Und ich glaube, es hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst. Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache, was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein?
Diese Worte sprach Annegret Kramp-Karrenbauer gestern und sie verbreiteten sich wie ein Lauffeuer, vor allem in den sozialen Netzwerken. Eine CDU-Chefin, die YouTubern wie diesem sogenannte Meinungsmacher im Netz vorwirft und darüber nachdenkt, welche Regeln für sie gelten sollen. Bezogen hatte sich Kramp-Karrenbauer auf das millionenfach geklickte Video des YouTubers Rezo, das die CDU auseinandernimmt und dazu aufruft, nicht CDU, SPD oder AfD zu wählen. Ins Netz gestellt wurde es 2 Tage vor der Europawahl. Heute hat sich die CDU-Chefin nur noch schriftlich geäußert und bei all der Kritik, die sich jetzt entlädt, fragt sich, wie es denn nun ist mit den Regeln in der digitalen und analogen Welt und ob sich das überhaupt so trennen lässt. Jens Eberl berichtet.
I Love Raute, die Unterstützerseite für Angela Merkel im Internet. Zahlreiche Prominente sprachen sich hier im Bundestagswahlkampf 2017 für die Kanzlerin aus. Veröffentlicht wurde diese Seite von der CDU. Unterstützung ist also gewünscht, Kritik wie von YouTubern soll aber nicht erlaubt sein. Das sorgt für Kopfschütteln.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Vorsitzende der CDU Deutschlands tatsächlich Grundrechte wie die Meinungs- und Pressefreiheit schleifen will. Das kann nur missverständlich formuliert gewesen sein.
Der Chef des Deutschen Journalistenverbandes geht sogar noch weiter.
Wenn 70 Tageszeitungen oder noch mehr möglicherweise feststellen, dass objektiv eine schlechte Politik gemacht wurde, dann wäre es sogar vorstellbar, was Frau Kramp-Karrenbauer als Schreckgespenst an die Wand malt, dass alle die kurz vor der Wahl kommentieren, diese Partei ist unwählbar.
Doch in der Regel halten sich die Zeitungen zurück, setzen auf journalistische Neutralität. Lediglich die Financial Times hat 2009 einmal direkt zur Wahl der Grünen aufgerufen.
Zeitungen haben keine gesetzlichen Verbote, aber sie haben eine Selbstverpflichtung. Das heißt, historisch gesehen halten sie sich an professionelle Standards und das gehört dazu.
Für den Rundfunk, insbesondere den öffentlich-rechtlichen, gelten strengere Regeln. Aufgrund der großen Reichweite gilt hier eine besondere Verantwortung bei der Meinungsbildung. Das regelt der Rundfunkstaatsvertrag.
Für den Rundfunk gilt, dass die Regeln der journalistisch-redaktionellen Sorgfaltspflicht eben auch bedeuten, eine Ausgewogenheit, verschiedene Meinungen zu Wort kommen zu lassen und darauf zu achten, dass man nicht tendenziös berichtet. Natürlich kann man Meinungen äußern, aber die müssen auch klar erkennbar sein. Und das wird in der Rundfunkwelt auch überwacht.
Die Landesmedienanstalten schauen aber auch immer mehr auf die Angebote im Internet. Denn viele YouTube-Kanäle erreichen inzwischen ähnlich viele Zuschauer wie Fernsehsendungen. Das dürfte auch der Grund für die Aufregung in der CDU sein. Und in der Tat gibt es Diskussionen, YouTuber ähnlich zu behandeln wie einen Rundfunksender.
Was die neuen Medien, die YouTuber, sicherlich lernen müssen, ist, dass ihre enorme Reichweite eben auch mit einer enormen Verantwortung einhergeht. Eine Verantwortung, die klassische Medien über die Jahre gelernt haben. Und wenn man YouTuber ernst nimmt, dann bedeutet das, man muss sie in jede Richtung ernst nehmen, nämlich sowohl in dem, was sie sagen, das hat eine große Reichweite, aber man muss sie auch ernst nehmen in dem, was man von ihnen fordert, nämlich, dass sie der Verantwortung gerecht werden.
Falls es strengere Regeln geben sollte, Inhalte im Netz wie die von Rundfunkanbietern zu behandeln, dann wären davon aber nicht nur YouTuber wie Rezo betroffen, sondern auch die CDU selbst. Ihr Kanal CDU TV würde dann möglicherweise wegen mangelnder Staatsferne so nicht mehr ausgestrahlt werden dürfen.
Diejenige, die diese ganze Diskussion ins Rollen brachte, ist nun seit gut einem halben Jahr CDU-Chefin. Als Mini-Merkel anfangs teils verpönt, hatte sich Kramp-Karrenbauer nach der Wahl in ihrem Amt eingegroovt. Doch sie kommt offensichtlich aus dem Tritt. Es ist nicht das erste Mal, dass AKK mit ihren Äußerungen irritiert. Machte sie sich im Karneval noch über Toiletten für Intersexuelle lustig, löst die CDU-Chefin jetzt einen Shitstorm mit Aussagen zur digitalen Welt aus. Und damit auch die Frage, wie zuträglich das Ihrer Partei und vor allem Ihrer Anwärterschaft auf die Kanzlerkandidatur ist. Justus Kliss über das Ansehen AKKs, das bei einigen wieder schrumpft.
Peter Smits ist YouTuber. 2,3 Millionen Abonnenten interessieren sich für die Spielebewertungen, die er und sein Team abgeben.
Und auf der Map von Bram.
Politisiert hat ihn und viele seiner Generation der Streit um die Reform des Urheberrechts und vor allem der Umgang gerade von Unionspolitikern mit dem Protest. Nicht auf Augenhöhe fanden viele. Ob Uploadfilter, Fridays for Future Demos oder das Rezo-Video, das mit der Politik der Union abrechnet. Das ist der Hintergrund für die Empörung über Annegret Kramp-Karrenbauer, wenn sie über Regeln im Internet spricht.
Das sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich.
Fehlende Augenhöhe, da ist es wieder, das Gefühl.
Die CDU hat offensichtlich ein Problem, junge Leute anzusprechen und findet nicht wirklich in der digitalen Kommunikation statt. Hat da offensichtlich viel zu lernen. Und anstatt dann hinzugehen und zu überlegen, okay, wie könnten wir das lernen? Wie verlieren wir nicht den Anschluss an die jungen Leute? Wird als erste Reaktion gesagt, okay, ist das richtig, dass die das machen? Dürfen die das überhaupt und sollten wir das ändern?
Philipp Amthor ist der jüngste Abgeordnete der Unionsfraktion. Von ihm Rückendeckung für die Parteichefin, die heute nur schriftlich verkünden ließ, es gehe nicht um die Einschränkung der Meinungsfreiheit.
Ich finde gerade dieses Thema, wie geht man eigentlich demokratietheoretisch mit dem Internet um, das ist ein Thema, das wir intellektueller und nicht nur in solchen kurzatmigen Schlagwörtern diskutieren sollten. Und insoweit finde ich das, was mancher politischer Gegner aus dieser Debatte macht, hilft uns insgesamt als Gesellschaft kein Stück weiter.
Trotzdem, Kramp-Karrenbauers Äußerungen halten nicht alle in der CDU für hilfreich, vor allem mit Blick auf die junge Generation.
Ich hoffe, dass sie missverständlich war. Sie war definitiv unglücklich, sehr unglücklich. Weil wenn wir junge Leute erreichen wollen, war das genau die Botschaft, wie wir junge Leute nicht erreichen. Sondern es gilt die Freiheit im Netz. Na klar braucht es Regeln, aber keine Regulierung.
Im Südwesten sieht man die Parteichefin aber genau da auf dem richtigen Weg.
Wer glaubt, er sei im Internet im rechtsfreien Raum, obliegt einfach einem Irrtum. Und insofern hat die Bundesvorsitzende der CDU, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, jedenfalls in diesem Punkt meine uneingeschränkte Unterstützung.
Horst Seehofer, viel Kritik durchaus gewohnt, versteht die ganze Aufregung der Partei nicht so recht.
Jetzt haben wir jahrelang immer diskutiert, die Leute beteiligen sich zu wenig an der Politik, interessieren sich zu wenig an der Politik. Jetzt, wo das etwas dynamisch läuft, sind alle gleich wieder erschrocken, zum Teil sogar hilflos.
Erste Hilfe gibt's vom YouTuber.
Meiner Meinung nach sollten Sie sich auf Augenhöhe mit den jungen und auch älteren Menschen im Internet begeben und die Internetkultur und die Kommunikationskultur da annehmen und nicht irgendwie an alten Gepflogenheiten festhalten.
Aus Sicht des YouTubers gibt's noch viel zu tun bei der Union.
AKK in einem Netz aus Problemen. Dazu ein Kommentar von Hanni Hüsch vom Norddeutschen Rundfunk.
Wenn es so richtig blöd läuft, dann kommt auch noch Horst Seehofer um die Ecke. Die Annegret solle das mal gelassen sehen mit den YouTubern und anstatt sich ums prima Klima mit dem Netz zu bemühen, sich doch gleich ums große Klima kümmern, sagt der Bayer mit dem Faible für die Automobilindustrie und der Allergie gegen eine CO2-Steuer. In der Summe der Pannen und Peinlichkeiten aus dem Hause Kramp-Karrenbauer also heute ein neues Kapitel, für meinen Geschmack ein bisschen sehr aufgeblasen, zum Kampf um die Meinungsfreiheit im Netz. Aber auffällig, wie die Pfeile aus der eigenen Partei jetzt fliegen. Armin Laschet, mächtiger Ministerpräsident aus NRW, empfiehlt sich pfeilschnell als Sachwalter der Meinungsfreiheit. Da kann man schlauer werden, als wir das in den letzten Tagen waren, schickt er noch nach. Wir meint wohl sie, die Vorsitzende. Der Weg ins Kanzleramt ist steinig, führt über die Wähler, aber eben auch über die Parteifreunde. Auch Laschet werden Ambitionen nachgesagt. Ein Sieg hat immer viele Väter, die Niederlage vor allem eine Mutter. Ja, Annegret Kramp-Karrenbauer hat Fehler gemacht, zu viele Fehler. Aber der größte von allen ist der Fehler aller in CDU und SPD. Bodenhaftung verloren, den Puls nicht mehr am Leben, an den Sorgen und Hoffnungen der Menschen, vor allem der Jungen. Da draußen ist frischer Schwung und Energie, eine Generation, die sich wieder einmischt, Handeln einfordert. Anbietern hilft nicht, aber kreativ einbinden, Faden aufnehmen, sich auseinandersetzen, ernsthaft Antworten finden, die unser Land und Europa zukunftsfest machen. Wir brauchen die starken Parteien in der Mitte. Sie sind die Grundpfeiler unserer Demokratie. Aber sie müssen endlich aufwachen aus dem analogen Tiefschlaf.
Hanni Hüsch kommentierte. Ja, in Deutschland wird über Meinungsfreiheit diskutiert und in Europa wird explizit darauf gewartet, dass so einige ihre Meinung sagen. Zum neuen Präsidenten oder zur Präsidentin der Europäischen Kommission. Das Amt muss neu besetzt werden und bis gerade saßen die Staats- und Regierungschefs zusammen, um zu schachern. Für den Präsidentenjob gibt es drei aussichtsreiche Bewerber. Der Deutsche Manfred Weber, 46-jähriger CSU-Politiker und Chef der Europäischen Volkspartei, der stärksten Fraktion im neuen EU-Parlament. Aber auch Frans Timmermans rechnet sich Chancen aus. Der 58-jährige Niederländer, der für die Sozialdemokraten antritt. Oder kommt am Ende Margrethe Vestager zum Zug, die 51-jährige Dänin, die für die liberale ALDE-Gruppe antritt. Nicht allein das Parlament wird am Ende darüber bestimmen, wer das Rennen macht, sondern eben auch die Staats- und Regierungschefs. Michael Grütz berichtet.
Noch ist keine Entscheidung gefallen, aber dieser Mann kennt schon eine Antwort. Ich bin sehr zufrieden. Europa ist der Gewinner. Und was ist mit Manfred Weber? Ist das Ihr Mann? Er ist ganz sicher mein Freund. Donald Tusk hat eine delikate Aufgabe. Er muss herausfinden, was die Staats- und Regierungschefs so wollen. Zum Beispiel Bundeskanzlerin Merkel. Will sie Weber wirklich noch oder ist sie bereit, ihn für eine andere Lösung fallen zu lassen? Dann trifft er Frankreichs Präsident Macron. Von ihm heißt es, er wolle Weber nicht. Aber was will Macron? Vestager ist eine Kandidatin, Michel Barnier, Franz Timmermans und andere. Weber erwähnt er nicht, aber die Sache ist ja auch kompliziert. Denn es müssen gleich mehrere Chefsessel neu besetzt werden. Neben einem neuen Kommissionspräsidenten wird noch ein neuer Außenbeauftragter gesucht. Zudem der neue Chef der Europäischen Zentralbank und der neue Ratspräsident. Das ist übrigens gerade der Job von Donald Tusk. Und zudem gehört, dass Tusk vor einem Gipfel mit allen redet. Etwa mit dem Zyprioten, dem Esten oder dem Österreicher. Denn kleine Länder müssen bei der Personalauswahl berücksichtigt werden. Er spricht mit osteuropäischen Staaten, welche Ansprüche haben sie? Tusk zusammen mit dem Italiener, was wollen sie im Süden? Und er muss der Männerwelt des Gipfels noch klar machen, mindestens eine Frau, besser zwei, müssen dabei sein. Die scheidende litauische Präsidentin Grybauskaitė erfüllt gleich mehrere Kriterien und könnte durchaus Tusks Nachfolgerin werden. Und natürlich kommt es auf diese beiden an. Bestehen sie jeweils auf einem deutschen und einem französischen Kandidaten für einen der Posten? Trotz aller Differenzen, beide verstehen sich gut. Merkel will Einfluss, aber keinen Krach.
Dennoch sollten wir pfleglich miteinander umgehen und wissen, dass wir zum Schluss eine konstruktive Aufgabe haben und dass wir eben die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union auch wesentlich mitbestimmen können.
Es sollte also möglichst ohne Streit gehen, zumindest öffentlich. Und das ist vor allem die Aufgabe von Donald Tusk. Kriterien und Interessen der 28 zusammenbringen. Wenn er das schafft, hat er seinen Job gemacht.
Markus Preis in Brüssel, der Gipfel ist zu Ende. Lässt sich schon eine Tendenz erkennen, welcher Kandidat das Rennen machen könnte?
Nee, auch wenn man auf eine einzelne Person gucken will, dann würde ich sagen, die Antwort ist nein. Was kann man heute Abend mitnehmen? Zum einen, es gibt auf jeden Fall keinen riesigen Widerstand, einen der Spitzenkandidaten zu nominieren. Es gibt Regierungschefs, die dieses System insgesamt nicht gut finden, aber es gibt auch kaum jemand, der hier gesagt hat, von denen nehme ich definitiv gar keinen. Das Zweite, ich komme gerade aus der Pressekonferenz mit der Bundeskanzlerin, die hat gesagt, sozusagen eine neue Koalition im Parlament soll gebildet werden aus den Christdemokraten, aus den Sozialdemokraten und aus den Liberalen. Aber man wolle bei den Verhandlungen jetzt um die anstehenden Top-Jobs-Besetzungen eben auch zugehen auf die Grünen, weil die im Parlament wichtig sind, und auch auf Länder wie Italien und Polen, die jetzt nicht in dieser Koalition wären, aber eben im Rat auch sehr wichtig sind. Und die Kanzlerin hat das so begründet, dass es natürlich wichtig ist für die Handlungsfähigkeit der EU, sowohl bei der Besetzung der Topjobs, aber auch darüber hinaus. Denn sie hat nochmal ganz gezielt darauf verwiesen, es muss die nächste Finanzplanung in der EU gemacht werden. Die kann nur einstimmig beschlossen werden. Und wenn man jetzt bei diesen Postenvergaben einzelne Länder richtig vor den Kopf stößt, dann hat man hinterher ein riesiges Problem, wenn man die Haushaltsplanung macht.
Ja, in der Personalie des Kommissionspräsidenten hängen ja noch eine Reihe anderer Posten. Wie lassen sich denn die Interessen aller Mitgliedsländer und des Parlaments irgendwie bedienen?
Ja, die anderen Posten, die sind vor allen Dingen eine Möglichkeit, eben diese anderen Interessen zu bedienen. Denn wenn man nur um den Kommissionspräsidenten streiten würde, dann kann es ja letztlich nur einen Gewinner geben. Wenn man aber 4 Top-Jobs zu besetzen hat, dann kann man eben auch andere Länder zum Zug kommen lassen, dann kann man kleinere Länder zum Zug kommen lassen, dann kann man die unterschiedlichen Parteien berücksichtigen. Also das ist jetzt der Prozess, der jetzt anläuft und offenbar auch sehr strukturiert. Die Aussage von Ratspräsident Donald Tusk heute Abend war, bis zum Juni-Gipfel sollen alle Top-Jobs mit einem Namen besetzt sein.
Danke, Markus Preis. Die anstehende Neubesetzung des Chefpostens bei der Europäischen Zentralbank hat Italiens Vizeregierungschef Salvini auf den Plan gerufen. Damit beginnen die Nachrichten mit Linda Zavakis.
Der Vorsitzende der rechtspopulistischen Lega verlangt einen grundlegenden Kurswechsel der EZB. Die Notenbank solle für Staatsschulden garantieren, damit die Finanzierungskosten der Euro-Länder, wie im Falle Italiens, nicht aus dem Ruder laufen. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Italien droht wegen des Verstoßes gegen EU-Haushaltsregeln eine Milliardenstrafe. Vizeregierungschef Salvini passt dies nicht. Er fordert eine Änderung der EU-Regeln, einschließlich der Rolle der Europäischen Zentralbank. Die EZB solle künftig dazu beitragen, die Finanzierungskosten der Euro-Länder zu stabilisieren, indem sie für Staatsschulden garantiere. Ein Angriff auf die politische Unabhängigkeit der EZB. Italien ist hochverschuldet. Das Land muss kontinuierlich Geld am Kapitalmarkt aufnehmen. Salvinis Äußerungen verunsichern Investoren. Die italienischen Kreditzinsen stiegen heute. Damit verteuert sich die Schuldenaufnahme. Investoren befürchten, dass Italien wissend um seine Bedeutung für den Euro dazu übergehen könnte, die EU zu erpressen.
Österreich hat nach der Abwahl von Kanzler Kurz ein Interimskabinett. Bis zur Bildung einer Übergangsregierung in einer Woche beauftragte Bundespräsident van der Bellen, die bisherigen Kabinettsmitglieder die Amtsgeschäfte fortzuführen, mit Ausnahme von Kurz. An dessen Stelle tritt Vizekanzler Löger. Kurz war gestern durch ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt worden. Auslöser war das Skandalvideo um Ex-Vizekanzler Strache. Für September sind Neuwahlen geplant. Die Ankündigung von SPD-Chefin Nahles, sich nächste Woche vorzeitig zur Wiederwahl als Fraktionsvorsitzende zu stellen, sorgt für Unmut. Der ehemalige Parteichef Schulz sagte, die Fraktion brauche Zeit, um die jüngsten Entwicklungen zu analysieren. Schulz wird nachgesagt, selbst für das Amt kandidieren zu wollen. Auch andere Abgeordnete und SPD-Landespolitiker äußerten Kritik an Nahles Plänen. Parteivizechefin Schwesig verteidigte hingegen die vorgezogene Abstimmung. Morgen kommt die SPD-Bundestagsfraktion zu einer Sondersitzung zusammen. Die Europäische Zentralbank hat neue 100- und 200-Euro-Scheine in Umlauf gebracht. Die überarbeiteten Geldnoten sind mit weiteren Sicherheitsmerkmalen versehen und sollen schwieriger zu fälschen sein. Auf der Vorderseite, rechts oben, befindet sich beispielsweise ein sogenanntes Satellitenhologramm. Dort bewegen sich beim Neigen kleine Euro-Symbole um die Wertzahl. Die Banknoten der ersten Generation bleiben gültig.
Prinz William drückte hier die Schulbank und sein Bruder Harry selbstverständlich auch. Nicht weniger als 19 britische Premierminister starteten ihre Karrieren am Eton College in Großbritannien. In der Eliteschule, um die sich nicht nur Efeu, sondern auch zahlreiche Mythen ranken. Hier müssen Eltern rund 45.000 Euro im Jahr berappen, um ihre Sprösslinge in besten Händen zu wissen. Nun ist Eton sicherlich ein elitäres Extrembeispiel. Aber den Trend, dass immer mehr Kinder auf Privatschulen gehen, den gibt es auch in Deutschland. Spaltet sich schon hier die Gesellschaft quasi von Kindesbeinen an? Was ist eigentlich mit der Chancengerechtigkeit und dem Bildungsauftrag des Staates? Diesen Fragen sind Lea Busch und Jonas Schreijek in Mecklenburg-Vorpommern nachgegangen.
Heute ist die Lesefreiarbeit, das kennt ihr alle.
Erste Stunde in der privaten Werkstattschule in Rostock. Die Klassen 1 bis 4 lernen vormittags gemeinsam in Freiarbeit, jeder nach seinen Fähigkeiten.
Okay, gut. Martin, pustest du die Kerze bitte auf?
Betreut von einer Lehrerin, einer Sozialpädagogin, auch Schulhund Laska ist dabei. Viele Eltern überzeugt das alternative Konzept. Sie zahlen dafür, je nach Einkommen, rund 150 Euro im Monat.
Man investiert in Bildung.
und in seine Kinder. Und das ist, weiß ich nicht, das fühlt sich nicht irgendwie elitär an oder zu teuer.
Sie war erst auf einer normalen Grundschule und irgendwann habe ich so für mich gemerkt, dass es mir schon darum geht, dass ein Kind einfach, wenn es zur Schule geht, eine Zeit hat, in der es seine Talente entfaltet.
Der Anteil von Privatschulen ist in Deutschland kontinuierlich gestiegen. In keinem anderen Bundesland ist der Anteil privater Schulen mittlerweile so hoch wie in Mecklenburg-Vorpommern, knapp 19%. Der Trend zeigt sich besonders in den größeren Städten. In Rostock ist schon jede vierte Grundschule eine Privatschule. Dabei sei im Grundgesetz festgehalten, dass man vor allem mit der Gründung von privaten Grundschulen vorsichtig sein müsse, sagt Bildungsforscher Marcel Helbig.
Diese Schule für alle wird jetzt quasi an der Trennlinie öffentlich-privat, wird das aufgelöst. Und wir bekommen quasi im Schulsystem eine weitere soziale Spaltung. Und das führt immer stärker zu einer Entmischung.
Tatsächlich ist die soziale Spaltung in Rostock sichtbar. So gut wie alle Privatschulen liegen in zentrumsnahen, besseren Wohngegenden. Weiter draußen, hier in der Platte, gibt es keine. Trotz Ermäßigungen, die Privatschulen auch Geringverdienern bieten, zeigen Studien, im Schnitt kommen die Schüler aus einkommensstärkeren Akademikerfamilien. Der Rostocker Schulsenator befürchtet Parallelwelten.
Vor allen Dingen birgt es die Gefahr, dass an den öffentlichen Schulen auch eine entsprechende Durchmischung fehlt und dass dann dort nur die bleiben, die sich nichts anderes leisten können.
Das Land sieht keine Probleme. Vom Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern heißt es, Privatschulen seien oft ganz normale Schulen mit Kindern aus allen Bevölkerungsgruppen und sie bildeten kein Parallelsystem, sondern sind Teil unserer Schullandschaft. In Rostock sind sie allerdings ein sehr großer Teil. Zurück an der privaten Werkstattschule, diesmal bei den Oberstufenschülern. In Rostock ist inzwischen jeder zweite Abiturient auf einer Privatschule, Tendenz steigend. So manch einer kennt seine Schule besser als den Heimatort.
Dadurch, dass ich schon immer hier zur Schule gehe und auch im Kindergarten raus, aber ich kenne da keinen einzigen, obwohl das irgendwie 2 Kilometer von mir zu Hause entfernt ist, was ich ab und zu auch schade finde.
Den Trend zu Privatschulen will Mecklenburg-Vorpommern nicht aufhalten. Man könne nur darüber nachdenken, so das Bildungsministerium, öffentliche Schulen attraktiver zu machen. Wie? Bleibt offen.
Erschöpft, aber hoffnungsfroh blicken sie in die Kamera, kurz bevor sie oben auf dem höchsten Punkt der Erde angelangt sind. Der nepalesische Bergsteiger Tenzing Norgay und der Neuseeländer Edmund Hillary, die gemeinsam den Mount Everest bezwangen und als erste Menschen auf dem Dach der Welt in die Geschichte eingingen. Morgen ist das genau 66 Jahre her. Was damals einsame Spitze war, ist heute nichts Besonderes mehr. Die kletternden Touristen stehen Schlange, um einen Moment auf 8.848 Höhenmetern zu haben. Und dieser Massenandrang wirkt nicht nur befremdlich, er ist gefährlich. In den vergangenen Tagen kamen 11 Menschen an dem Berg ums Leben. Sibylle Licht.
Kurz vor dem Gipfel ein Stau am letzten Aufstieg zum Mount Everest. Es ist die sogenannte Todeszone. Die Ration aus den Sauerstoffflaschen ist begrenzt. Wer sich hier zu lange aufhält, begibt sich in Lebensgefahr. Von Nepal aus gehen immer mehr Menschen über die Südseite auf den Berg. Nur zwischen April und Ende Mai öffnet sich ein kurzes Zeitfenster. Diesmal war das Wetter tagelang schlecht, alle mussten warten. Der folgende Stau hatte für einige Bergsteiger tödliche Folgen. Leute treiben sich an, die überhaupt nicht in der Lage sind, den Aufstieg zu leisten. Die bringen sich selbst dabei um. Auch der deutsche Bergsteiger David Gottler hat das erlebt. Der höchste Berg der Welt erzeuge einen Sog. In unserer Gesellschaft gibt es so eine Art Nimbus, eine Faszination. Du kannst dort sterben. Es ist wirklich gefährlich. Bis zu $51.000 kostet der Aufstieg von nepalesischer Seite. Der größere Teil davon bleibt bei Reiseagenturen und Sherpas. Rund $11.000 fließen in die Staatskasse des armen Landes. Von der Nordseite in China hat Lukas Furtenbach gerade den Berg bestiegen. Dort gäbe es weniger Todesfälle aus einem einfachen Grund.
Wir haben auf der chinesischen Seite schon länger eine Regulierung der Permits. Es waren heuer 142 Gipfelgenehmigungen ausgestellt auf der chinesischen Seite, im Gegensatz zu 384 auf der nepalesischen Seite.
Diese Bilder und ein weltweites mediales Echo zeigen nun vielleicht Wirkung. Nach den jüngsten Todesfällen am Mount Everest will die Regierung Nepals jetzt neue Regeln festlegen für die nächste Saison am höchsten Berg der Welt.
Sie hatten ein junges, stimmungsgeladenes und aufmüpfiges Publikum, schon zu DDR-Zeiten. Nicht jeder Union-Fan ist Staatsfeind, aber jeder Staatsfeind ist Union-Fan, sagte einmal ein Satiriker. Und so intonierten die Fans aus der roten Wand schon mal den Ruf, die Mauer muss weg, wenn es einen Freistoß in Tornähe gab. Dieser etwas andere Verein hat nun das 8. Köpenicker Weltwunder geschafft, wie sie in dem Berliner Stadtteil jetzt sagen. Den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Erstmals nach 10 Jahren wird wieder ein Traditionsverein aus dem Osten im Oberhaus spielen. Und das lässt die Eisernen Kopf stehen. André Katschall.
Etwas mitgenommen sieht er aus. Deutschlands neuester Erstligarasen. Momentan für Fußball leider nicht geeignet. Einfach zu groß war die Freude bei den Fans gestern nach Abpfiff. Viele von ihnen nahmen sich ihr persönliches Stück Grün zur Erinnerung mit. Es war ein ungewohnter Abend für den Verein. Ausgerechnet Union, die sogenannten Unaufsteigbaren, hatten es dann doch mal geschafft. Relegationsspiele kannten sie hier schon von früher. Nur das mit dem Gewinn ist eben nicht normal. Dementsprechend historisch wurde das Erlebte dann später auch eingeordnet.
Nach der Geburt meiner Kinder ist es der größte Tag in meinem Leben.
Der größte Tag wohl auch in der Vereinsgeschichte, die ansonsten viele düstere Zeiten kennt. In der DDR pendelt Union zwischen Liga 1 und 2 sportlich stets im Schatten des Rivalen und Stasi-Clubs Dynamo. Eisern Union gilt als verhasst bei der SED, dafür aber beliebt bei denen, die nicht auf Linie sind. Nach der Wende dann erst einmal Tristesse in Liga 3 und quasi Dauerpleite. Zur Jahrtausendwende gibt es ein kurzes Zwischenhoch in der zweiten Liga und das DFB-Pokalfinale 2001, welches natürlich verloren geht. 2:0 für Schalke. Danach der Absturz bis in Liga 4. Langfristiger Erfolg kommt erst mit Union-Fan und Präsident Dirk Zingler. Als sich ganz Fußball-Deutschland teure Sitzplatzstadien leistet, stellt sich Union 3 nagelneue Stehplatztribünen hin. Die Fans helfen mit und gießen den Kultstatus sozusagen in Beton. Der soll auch in Liga 1 erhalten bleiben.
Wir werden Fußball hier in der alten Försterei genauso veranstalten wie in der ersten Liga, wie in allen anderen Ligen. Und nein, wir werden uns nicht verändern, sondern wir werden so bleiben, wie wir sind.
Das heißt, eigentlich nicht wirklich erstligatauglich, zumindest was das Stadion angeht. Laut DFL hat die alte Försterei nämlich zu wenige Sitzplätze. Dank einer Ausnahmegenehmigung darf hier trotzdem ab August Bundesliga gespielt werden. Nur den Rasen und die Tore müssten sie bis dahin wohl wieder in Ordnung bringen.
Und eisern halten wir fest an der Hoffnung auf sonniges Maiwetter. Wird's denn was, Claudia Kleinert?
Ja, Pina Atalay, ähnlich wie in Berlin wird der Sommer wirklich kommen, auch wenn man schon gar nicht mehr damit gerechnet hat und wenn man das auch morgen kaum glauben mag. Im Münsterland beispielsweise Bodenfrost mit -3 Grad. Dann aber nachmittags in 2 Metern Höhe Badewetter mit 30 Grad. Gleicher Ort. In ganz Deutschland wird es deutlich wärmer. Und die Sonne kommt jetzt auch häufiger wieder raus. Morgen tut sie sich im Süden noch schwer, da regnet es häufig. Nach Norden hin viel Sonne, 10 bis 15 Stunden. Und das dreht sich dann an Christi Himmelfahrt um. Von Nordwesten kommt eine Warmfront, deswegen da dichte Wolkenfelder. Im Süden dann deutlich sonniger mit 10 bis 15 Richtung Alpenrand. So bis zu 10 Stunden Sonnenschein immerhin. Und die Temperaturen steigen deutlich an. In der Nacht jetzt Temperaturrückgang, aber noch mal auf 10 bis 5 und eben nach Norden hin, wo es öfter klar ist, sogar 1 bis 3 Grad. Morgen Vormittag dann Sonnenschein, am Alpenrand regnet es immer noch, zum Teil auch direkt an den Alpen richtig kräftig. Im Laufe des Nachmittags weiterhin im Süden die dichtesten Wolken mit Regen und insgesamt so in Bayern und Baden-Württemberg ab und zu Schauer und Gewitter. Über der Mitte und im Norden häufig Sonnenschein, neben ein paar Wolkenfeldern. Die Temperaturen steigen dann schon auf Werte von meist so 17 bis 21 Grad. Unter den dichten Wolken im Süden 10 bis 12 Grad. Ähnlich kühl dann auch noch an der Küste. Christi Himmelfahrt aus Nordwesten, die Warmfront. Die bringt da ein bisschen Regen, sonst scheint die Sonne schon mal bis zu 23 Grad. Auch am Freitag im Norden etwas dichtere Wolken als im Süden, aber bis 26 Grad warm. Also er kommt doch noch mal, der Sommer.
Danke, Claudia Kleinert. Und das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit 3 Folgen Mord mit Aussicht. Und um 1.10 Uhr bringt sie die Tagesschau nochmal auf den letzten Stand. Wir sind dann morgen wieder für Sie da. Machen Sie es gut. Tschüss.